Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im russisch besetzten Teil der Ukraine ist ein Staudamm gebrochen. Das Wasser bedroht etwa 80 Ortschaften. Einen Staudamm zu beschädigen, wird in der Genfer Konvention als Kriegsverbrechen eingestuft. Russland streitet jede Verantwortung ab und behauptet, die Ukraine stecke selbst dahinter. Der Staudamm des Wasserkraftwerkes Kachowka mit dem gleichnamigen Stausee liegt flussaufwärts von Cherson am Fluss Dnipro. Mit dem Wasser aus dem See wird auch das Atomkraftwerk bei Saporischschja gekühlt.
Bilder von heute früh. Gewaltige Wassermassen strömen hinunter, flussabwärts, am zerstörten Kachowka-Staudamm am Fluss Dnipro in der Nähe von Cherson. Behörden sind sofort alarmiert. Dann später, Wohngebiete stehen unter Wasser. Retter sind sofort im Einsatz, überall im betroffenen Katastrophengebiet. Tausende Menschen müssen hier sofort raus, nur noch weg. Viele Ortschaften sind bereits überflutet, andere stehen kurz davor. Ich versuche, meinen Neffen von hier schnell wegzubringen. Wie es weitergeht, ich weiß es nicht. Evakuierte Menschen sammeln sich in Cherson, warten hier auf Busse und Evakuierungszüge, um auf andere Städte in der Ukraine verteilt zu werden. Mindestens 1.300 Menschen, so die Behörden, konnten im ukrainisch kontrollierten Gebiet gerettet werden. Doch noch weitere Zehntausende warten auf Hilfe, auch auf der anderen Seite des Flusses. Es gibt auch 20 Dörfer im russisch besetzten Gebiet, die zu unserer Region gehören und in denen 25.000 Menschen leben, die ebenfalls evakuiert werden müssen. Wer oder was löste die Katastrophe aus? Noch ist unklar, was genau die Ursache ist. Waren es ältere Schäden am Damm oder ein gezielter Sabotageakt? Ukrainer und Russen beschuldigen sich gegenseitig. Heute Nacht hat das Kiewer Regime wieder mal ein Verbrechen gegen die Menschen begangen, hat einen Raketenanschlag gegen den Kachowka-Staudamm verübt. Es ist physisch unmöglich, den Damm irgendwie von außen zu sprengen durch Beschuss. Der Damm wurde von den russischen Besatzern vermint und sie haben diesen in die Luft gejagt. Inzwischen fordert die Ukraine eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates, um Russland zu verurteilen. Auch eine umfassende Aufklärung soll her. Allerdings, die Vereinten Nationen haben keinen Zugang zu unabhängigen Informationen über die Umstände, die zur Zerstörung des Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowka geführt haben. Aber eines ist klar, dies ist eine weitere verheerende Folge des russischen Einmarsches in der Ukraine. Eine humanitäre und auch ökologische Krise in der Südukraine mitten im Krieg. Das gesamte Ausmaß ist noch nicht absehbar. Auch was hier diese Gefahr angeht, von Minen im Wasser, die an- und weggeschwemmt werden.
Isabel Shayani, Sie sind in der ukrainischen Stadt Mykolajiw, rund 60 Kilometer nordwestlich von Cherson. Was berichten die Menschen, die vor dem Wasser bereits geflohen sind?
Ja, hier sind heute Busse und auch ein Zug angekommen mit Menschen, die evakuiert wurden aus Cherson. Wir haben mit einer Dame gesprochen, Irina, die sagte noch im Bus, sie hätte einfach Angst gehabt und dann hat sie ihre Tasche genommen und ist weggelaufen. Wir hören von den Menschen also Angst und Panik, aber wir hören auch, dass vor allen Dingen in Cherson die Menschen bleiben, weil sie, man möchte fast sagen, abgehärtet sind von dem, was sie in den letzten 15 Monaten bereits ertragen mussten, vor allen Dingen unter russischer Besatzung. Und die werden ja ständig jeden Tag angegriffen und bombardiert. Und dann denken sie, okay, in einer Woche ist das Wasser hoffentlich wieder weg. Ich glaube, das, was hier große Sorge bereitet, ist die Frage, was ist eigentlich auf der russisch besetzten Seite? Wir haben hier von Bewohnern gehört, dass angeblich Menschen aus Kachowka zum Beispiel bereits Mitte Mai evakuiert worden sind von der russischen Seite, dass sie sozusagen schon weggebracht wurden. Was der Zusammenhang ist zu den Ereignissen von heute früh, kann man im Moment noch nicht sagen. Und dann hier in Mykolajiw selber erleben wir eine wirklich beeindruckende Hilfsbereitschaft. Hier gibt es eine Zivilgesellschaft mit Tausenden von Freiwilligen und die gibt es natürlich erst seit dem Krieg und wegen des Krieges. Die Menschen hier wissen einfach ganz genau, was es bedeutet, wenn man sein Zuhause verliert.
Isabel Shayani aus Mykolajiw, vielen Dank. Zur Lage in der Ukraine sendet das Erste heute Abend einen Brennpunkt um 20.15 Uhr, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Verteidigungsminister Pistorius wirbt bei einem Besuch in Indien für eine engere militärische Zusammenarbeit. Seinem Amtskollegen Singh stellte er in Aussicht, Indien als strategischen Partner einzustufen. Dann könnte es Rüstungsgüter von deutschen Herstellern fast so einfach importieren wie NATO-Mitgliedstaaten. Bisher kauft Indien etwa die Hälfte seiner Rüstungsimporte in Russland. Die Pläne für eine EU-Asylreform stoßen in Deutschland zunehmend auf Kritik, auch an der grünen Basis. In einem Brief an die Parteispitze wenden sich hunderte Mitglieder gegen die Positionierung der Bundesregierung. Sie entspreche nicht annähernd dem Koalitionsvertrag. Ablehnung kommt auch aus Reihen der SPD und von Verbänden. Sie zielt vor allem auf mögliche Asylprüfungen an den EU-Außengrenzen.
Geflüchtete an den Außengrenzen der Europäischen Union. Demnächst könnten Asylanträge bereits hier zumindest vorgeprüft werden. Gegen diese EU-Pläne gibt es Widerstand, unter anderem von der grünen Basis. Die eigenen Regierungsmitglieder dürften nicht jeden Kompromiss mittragen.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Verständnis dafür, dass sich die Bundesregierung für Außengrenzverfahren einsetzt. Das würde Lager, wie wir es in Moria kannten, zum europäischen Regelfall machen. Und es würde dazu führen, dass beispielsweise traumatisierte, geflüchtete Kinder an den Außengrenzen in haftähnliche Lager kommen.
In Brasilien antwortet die grüne Außenministerin auf die Kritik aus den eigenen Reihen und verweist auf die schwierige Kompromisssuche in der EU.
Selbst wenn ich selber Grenzverfahren nicht für die richtige Option halte, sind diese Gespräche über Grenzverfahren die einzige Möglichkeit, derzeit in einer sehr heterogenen Europäischen Union zu einer gerechten Verteilung von Geflüchteten zu kommen.
Wo immer Menschen in der EU ankommen, sollten sie gleich behandelt werden. Fair und zügig, das sei geplant, so die EU-Kommissionspräsidentin beim WDR-Europa-Forum. Außerdem sollten sich die EU-Staaten auf eine solidarische Verteilung einigen.
Wir alle wissen, wie schwierig das ist. Und ich hoffe sehr, dass am Donnerstag es einen Schritt nach vorne gibt mit der Entscheidung des Rats der Minister.
Der Bundeskanzler sieht die Verhandlungen so weit wie nie, aber gedämpfter Optimismus. Gescheiterte Verhandlungen könnten neue Grenzkontrollen innerhalb der EU zur Folge haben, zulasten der Freizügigkeit einer großen Errungenschaft.
Gerade deshalb ist es so richtig, dass wir uns darum bemühen, dass es ein gemeinsames Vorgehen gibt, damit nicht jeder dann auf seine Weise irgendwie zu handeln versucht.
Über die Reform der gemeinsamen Asylpolitik streitet die EU seit Jahren. Die grünen Regierungsmitglieder müssen sich entscheiden. Inwieweit können sie auf den Unmut an der eigenen Basis eingehen, ohne damit eine ohnehin schon schwierige EU-Einigung bei der Asylpolitik zu gefährden? Die FDP appelliert bereits an den grünen Koalitionspartner und warnt vor unrealistischen Forderungen.
Die Apotheken beklagen, dass sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtert. Gründe seien Lieferengpässe bei Medikamenten, zu viel Bürokratie und steigende Kosten bei stagnierenden Honoraren. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände wirft der Politik vor, zu sehr zu sparen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach äußerte Verständnis für die Sorgen der Branche. Im Vergleich zu vielen anderen Berufsgruppen würden Apotheker aber gut verdienen, so der SPD-Politiker.
Penicillin, das lebenswichtige Antibiotikum, ist heute wieder nicht verfügbar. Der Medikamentenmangel ist auch für die Lichtenberg-Apotheke in Berlin ein Problem und die Liste ist lang. Neben Antibiotika fehlen auch Blutdrucksenker, Fieber und Schmerzmittel. Dazu kämen Personal- und Nachwuchsprobleme und die wirtschaftlich angespannte Lage, sagt Apothekerin Lukas. Außerdem seien ihre Honorare trotz der steigenden Inflation seit 10 Jahren nicht erhöht worden.
Wir haben gestiegene Personalkosten, wir haben gestiegene Energiekosten und Betriebskosten der Apotheke. Und demgegenüber steht dieses eingefrorene Apothekenhonorar.
Die Krankenkassen halten die Klagen der Apotheker für überzogen.
Mit jeder Preiserhöhung von Medikamenten partizipieren auch die Apotheken. Und mit den rasant steigenden Apothekenpreisen in den letzten Jahren haben auch die Apotheken gut verdient.
Dennoch, die Zahl der Apotheken in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Gab es 2013 noch knapp 20.700, fiel die Zahl bis Ende März dieses Jahres unter die Marke von 18.000, der niedrigste Stand seit mehr als 40 Jahren. In Städten dürfte die Versorgung immer noch weitgehend gewährleistet sein, auf dem Land allerdings sei die Lage deutlich anders.
Die Apotheken bluten einfach aus in der Fläche. Das dürfen wir nicht passieren lassen, denn wir sind wirklich existenziell für die Versorgung der Menschen vor Ort. Deswegen fordern wir von der Politik, dass wir angemessen honoriert werden.
Dafür gibt es sogar Verständnis vom Bundesgesundheitsminister.
Der Beruf der Apothekerin und des Apothekers muss natürlich attraktiv bleiben. Entbürokratisierung ist da ganz, ganz wichtig. Und dass wir auch die Leistung des Apothekers besser bezahlen, also nicht die Abgabe des Medikaments, sondern auch Gesundheitsberatung, Vorbeugeleistungen. In diese Richtung wollen wir uns bewegen, dass der Beruf aufgewertet wird. Aber es geht nicht nur um Geld.
Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, wollen die Apotheker am 14. Juni bundesweit protestieren.
In Frankreich halten die Proteste gegen die Rentenreform an, auch nachdem diese schon beschlossen ist. Bei Kundgebungen in mehreren Städten versammelten sich insgesamt 280.000 Menschen. Das waren allerdings deutlich weniger als auf dem Höhepunkt der Protestwelle. Mit der Reform wurde das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre heraufgesetzt. Das gilt von September an. Viele Beschäftigte mussten aber schon bisher länger arbeiten, um den vollen Rentenanspruch zu erreichen. Der russische Oppositionsführer Nawalny hat einen Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erzielt. Das Straßburger Gericht hat Russland wegen mangelnder Aufklärung des Giftanschlages von 2020 zu einer Geldstrafe verurteilt. So sei ein politisches Motiv nicht geprüft worden. Für Nawalny, der in russischer Haft sitzt, hat das Urteil eher symbolischen Wert. Moskau erkennt die Rechtsprechung nicht an.
August 2020. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny bricht während eines innerrussischen Flugs zusammen und fällt ins Koma. Später wird er in Deutschland behandelt. Hier stellt ein Labor Rückstände eines verbotenen Nervengifts fest. Nawalny überlebt knapp und wirft dem russischen Inlandsgeheimdienst versuchten Mord vor. Russland war bis März 2020 Mitglied im Europarat. Eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg deswegen möglich. Der stellte heute einen Verstoß gegen Nawalnys Recht auf Leben fest. Die russischen Ermittlungen zu dem Vorfall seien unzureichend gewesen. Die Untersuchung ist den Vorwürfen eines möglichen politischen Motivs für den Mordversuch nicht nachgegangen, ebenso wenig wie einer möglichen Beteiligung oder Mitwisserschaft staatlicher Akteure. Nawalny hat in Straßburg bereits mehrere Urteile gegen Russland erstritten, dass seine früheren Festnahmen politisch motiviert gewesen seien. Moskau erkennt die Verurteilung zwar nicht mehr an, Bedeutung haben sie trotzdem.
Die Urteile führen wirklich sehr detailliert und sehr genau die Verbrechen des russischen Staates vor Augen. Und wenn man diese Urteile wirklich liest, dann kann man sehr gut verstehen, wie dieses autoritäre, repressive Regime funktioniert.
In Russland steht Nawalny immer wieder als Angeklagter vor Gericht, hier im vergangenen April. Heute gab es im Straflager, in dem Nawalny inhaftiert ist, eine Anhörung in einem weiteren Strafverfahren. Seine Anwälte kritisieren, es sei ein unfairer Prozess.
Gerardo Seoane ist der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach. Der Schweizer hat beim Fußball-Bundesligisten einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Seoane löst Daniel Farke ab, von dem sich der Verein nach nur einer Saison getrennt hatte. In der Bundesliga hatte Seoane bis Oktober 2022 Bayer Leverkusen trainiert. Die brasilianische Sängerin Astro Gilberto ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie war Tochter eines deutschen Einwanderers und wurde in den 60er Jahren berühmt mit der englischen Version des Bossa Nova-Titels The Girl from Ipanema. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 7. Juni.
Ein Höhentief sorgt über der Mitte Deutschlands für Schauer und Gewitter, sonst ist es meist sonnig. Auch in der Nacht wird es über der Mitte gebietsweise nass, sonst ist es oft klar. In Nordseenähe macht sich wieder Hochnebel bereit. Am Tag in einem breiten Streifen quer über der Mitte mehr Wolken als Sonne und mancherorts Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Im Norden und Süden dagegen viel Sonnenschein. Über dem Bergland sind später einzelne Schauer oder Gewitter möglich. In der Mitte unter Wolken heute Nacht um 15 Grad. Im Norden und Süden nur einstellige Werte. In Ostfriesland morgen deutlich unter 20 Grad. An der Oder nahe der 30-Grad-Marke, die am Donnerstag geknackt wird. Dazu gibt's teils Sonne, teils Wolken. Stellenweise sind unwetterartige Gewitter möglich. In den folgenden Tagen wieder zunehmend sonnig. Im südöstlichen Bergland gibt's aber noch einzelne Schauer und Gewitter.
Um 22.30 Uhr fragen wir in den Tagesthemen, wem nützt die Sprengung des Staudammes und was bedeutet das für den Verlauf des Krieges in der Ukraine? Und übersehen, warum sich Sehbehinderte in Deutschland nicht ausreichend unterstützt fühlen.